Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche vom Molekül zum Medikament, die Arzneimittelentwicklung. Der Weg bis zum Markteintritt eines neuen Arzneimittels ist lang und kostenaufwendig, insbesondere bei Präparaten mit innovativen Wirkstoffen. Von 5.000 bis 10.000 Substanzen, die im Labor getestet werden, wird nur eine als Arzneimittel zugelassen. Im vergangenen Jahr kamen in Deutschland 37 Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen auf den Markt. Die Entwicklung eines solchen innovativen Medikaments kostet im Durchschnitt 800 Millionen US-Dollar, Fehlschläge mit eingerechnet, erläutert Dr. Siegfried Trohm, Geschäftsführer Forschung des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen mit Sitz in Berlin. Bis zur Marktreife eines Präparats dauert es ca. 12 Jahre. Auch das ist ein Durchschnittswert. Es gab HIV-Medikamente, die nach 5 bis 7 Jahren marktreif gewesen sind. Wir kennen aber auch Beispiele, wo die Entwicklung zwischen 15 und 18 Jahren gedauert hat. Die Forschung konzentriert sich jedoch nicht nur auf die Entwicklung neuer Wirkstoffe. Auch die bereits zugelassenen Arzneimittel werden von den Pharmafirmen kontinuierlich weiterentwickelt. Weniger Nebenwirkungen, die Einführung innovativer Darreichungsformen oder die Erschließung neuer Indikationsgebiete sind dabei wichtige Ziele.
Die Wirkstoffsuche gleicht der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Hunderttausende, unter Umständen bis zu 2 Millionen Substanzen müssen getestet werden. Heute undenkbar, ohne die Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung. Gesucht wird nach Wirkstoffen, die fehlende Substanzen im Körper ersetzen, wie zum Beispiel Gerinnungsfaktoren. Oder nach Molekülen, die an ein bestimmtes Target, das heißt einen Rezeptor, ein Enzym oder einen Ionenkanal binden und damit die Symptome einer Erkrankung lindern oder sie im Idealfall heilen können. Wirkstoffe, die sich als bindungsfähig erwiesen haben, werden als Hits bezeichnet. Doch damit ist die Suche noch nicht beendet, denn Wirkstoffe müssen nicht nur optimal an das gewünschte Target und nur an dieses binden, sondern auch stabil genug sein, um es nach der Applikation unbeschadet zu erreichen. Nicht zuletzt muss es sich um eine Substanz handeln, die im industriellen Maßstab produziert werden kann. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen arbeiten daher mehrere Jahre daran, die gefundene Substanz immer weiter zu optimieren, bis sie letztlich allen diesen Anforderungen genügt. Erst dann kann der Wirkstoff zum Patent angemeldet und in die vorklinische Entwicklungsphase überführt werden. Parallel dazu erfolgt die Entwicklung einer geeigneten Darreichungsform.
In der vorklinischen Entwicklungsphase werden vor allem die pharmakokinetischen Eigenschaften des potenziellen Wirkstoffs, das heißt seine Resorption, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung, erforscht. Darüber hinaus beinhaltet diese Phase zahlreiche Sicherheitstests, darunter die Prüfung auf Toxizität, mutagenes Potenzial und Teratogenität. Diese Versuche werden größtenteils an Tieren, überwiegend Ratten und Mäusen, durchgeführt. Zunehmend werden heute Tierversuche durch Reagenzglasversuche ersetzt. Ihr Anteil liegt derzeit bei etwa 30%. An die klinischen Untersuchungen schließen sich die klinischen Prüfungen am Menschen an. Personen, die an einer solchen Studie teilnehmen, müssen zuvor ausführlich über die Behandlung und die damit verbundenen Risiken aufgeklärt werden und anschließend ein schriftliches Einverständnis abgeben, das jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Die klinische Prüfung am Menschen besteht aus 3 Phasen. In Phase 1 werden die Verträglichkeit und die Pharmakokinetik des Arzneistoffes an einer kleinen Gruppe von 10 bis 50 gesunden Freiwilligen getestet. Die Phase 2 umfasst qualitative und quantitative Untersuchungen der Wirkung und Nebenwirkung an einem kleinen Patientenkollektiv von ca. 100 bis 500. Sie dient außerdem der Dosisfindung. Ziel der Phase 3 Studien ist es schließlich, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines Arzneimittels gegenüber einem Placebo oder einer anderen Kontrolle an vielen Patienten bis hin zu mehreren tausend nachzuweisen. Vor jeder Studie muss neben einer Genehmigung der entsprechenden Zulassungsbehörde die Zustimmung einer Ethikkommission eingeholt werden. Ethikkommissionen setzen sich aus Ärzten, Juristen, Theologen und Laien zusammen, die beurteilen, ob gegen die Prüfungen ethische Bedenken bestehen.
Sie können heute kein Arzneimittel mehr nur für Deutschland oder nur für Europa entwickeln, sondern müssen von vornherein mindestens die 3 großen Märkte Europa, USA und Japan im Auge haben, erläutert Siegfried Trohm. Deutsche Hersteller führen daher heute in vielen Ländern Arzneimittelstudien durch. Die Organisation und Koordination der klinischen Studien erfolgt bei größeren Firmen vor allem hausintern. Wenn jedoch besonders viele Projekte anstehen oder der Hersteller beispielsweise in ein neues Indikationsgebiet einsteigt, für das er noch kein Know-how aufbauen konnte, werden auch Aufträge an Clinical Research Organizations gegeben. Nach erfolgreichem Abschluss aller 3 Studienphasen kann der Hersteller die Zulassung beantragen. Arzneimittelzulassungsverfahren wurden in Deutschland erstmalig durch das Arzneimittelgesetz aus dem Jahre 1976 eingeführt. Eine Zulassung wird nur dann erteilt, wenn die therapeutische Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und pharmazeutische Qualität des potenziellen neuen Arzneimittels nachgewiesen werden kann. In Deutschland ist für die Zulassung von Humanarzneimitteln und Medizinprodukten das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, für Impfstoffe und Blutprodukte das Paul-Ehrlich-Institut und für Tierarzneimittel das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zuständig. Anders als in den USA, wo es eine zentrale Zulassungsbehörde, die Food and Drug Administration, gibt, ist in Europa ein Netzwerk nationaler Behörden zusammen mit der European Medicine Agency in London für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig, erläutert Dr. Med. Harald Enzmann, Abteilungsleiter im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und Mitglied im Committee for Medical Products for Human Use der European Medicine Agency. Daher haben wir in Europa mehrere parallel verfügbare Verfahren. Die nationale Zulassung, das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung nach abgeschlossenen nationalen Verfahren, die Zulassung im dezentralen Verfahren in ausgewählten europäischen Ländern sowie das zentrale Verfahren für alle Länder der EU sowie Island und Norwegen, bei dem die Anträge bei der European Medicines Agency eingereicht werden.
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen werden in der Europäischen Union inzwischen fast ausschließlich im zentralen Verfahren zugelassen, wohingegen bei Generika überwiegend einer der anderen Zulassungswege beschritten wird. Für zahlreiche Medikamente ist das zentrale Verfahren zwingend vorgeschrieben. Dazu gehören biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, sogenannte Orphan Drugs als Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen, Medikamente zur Behandlung von Diabetes mellitus, Tumor- und Immunerkrankungen, AIDS und neurodegenerative Erkrankungen, wie Morbus Alzheimer sowie Viruskrankheiten. Bei allen anderen innovativen Arzneimitteln hat der Antragsteller die Wahl, welches Verfahren er nutzen möchte, entscheidet sich aber fast immer für das zentrale Verfahren. Dieses dauert 210 Tage, worin die sogenannten Clockstops, Zeiträume, in denen der Antragsteller Gelegenheit zu nacharbeiten aufgrund von Beanstandungen hat, nicht inbegriffen sind. Eine Besonderheit, so Enzmann, ist das beschleunigte Verfahren, das der Antragsteller dann von der Zulassungsbehörde verlangen kann, wenn aus Sicht der öffentlichen Gesundheit großes Interesse besteht, insbesondere in Bezug auf neue Behandlungsmöglichkeiten. Hier stehen der Zulassungsbehörde nur maximal 150 Tage und dem Antragsteller für Nacharbeiten maximal ein Monat zur Verfügung. Die wissenschaftliche Bewertung erfolgt im Ausschuss für Humanarzneimittel der European Medicines Agency. Diese Bewertung mit einer Empfehlung zur Zulassung, Positive Opinion, oder zur Ablehnung der Zulassung, Negative Opinion, ist die Grundlage für die endgültige Zulassungsentscheidung durch die EU-Kommission, die in aller Regel der Empfehlung folgt. Im Durchschnitt erreicht heute eine von 5 bis 10 Substanzen, die in die klinische Prüfung gekommen ist, letztendlich die Zulassung. Für Arzneimittel der komplementären Therapierichtungen, zum Beispiel homöopathische Arzneimittel, besteht keine Zulassungspflicht. Sie können auch über ein nationales Registrierungsverfahren, bei dem lediglich Qualität und Unbedenklichkeit nachgewiesen werden müssen, auf den Markt gelangen. Eine Indikation darf dann jedoch nicht angegeben werden. Auch für diese Therapierichtungen gibt es seit 2004 europäische Bestrebungen, fügt Enzmann hinzu.
Nach erteilter Zulassung schließt sich die sogenannte Postmarketing-Phase, Phase 4, an, in der das Arzneimittel weiter unter Beobachtung steht. Diese Phase ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Arzneimittelsicherheit, weil seltene oder sehr seltene Nebenwirkungen erst nach Anwendung bei sehr vielen Patienten entdeckt werden können. Die Pharmafirmen sind per Gesetz dazu verpflichtet, regelmäßige Berichte, sogenannte Periodic Safety Update Reports, über die Sicherheit ihrer Präparate zu erstellen. In diese Berichte gehen die Ergebnisse von Anwendungsbeobachtungen, Meldungen über Neben- und Wechselwirkungen durch Ärzte und Apotheker und weitere Erkenntnisse ein. Werden bei der Anwendung eines Arzneimittels neue, bedeutsame Risiken bekannt, informiert der Hersteller in Abstimmung mit der Zulassungsbehörde die Fachkreise über einen sogenannten Rote Handbrief. Gegebenenfalls müssen die Fach- und Gebrauchsinformationen an die neuen Erkenntnisse angepasst werden. Wenn sich die Meldungen über unerwünschte Wirkungen eines Arzneimittels häufen oder eine besonders schwerwiegende Nebenwirkung bekannt wird, ist die Zulassungsbehörde zu Maßnahmen ermächtigt, bei dem eine neue Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgt und die Zulassung gegebenenfalls zurückgezogen oder für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden kann. Auch Therapieoptimierungsstudien, zum Beispiel zur Prüfung einer neuen Dosierung, und pharmakoökonomische Evaluationen sind Teil der Phase 4. Erstere werden meist nicht von den Pharmafirmen, sondern an Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Außerdem initiieren die Hersteller in der Postmarketingphase häufig weitere klinische Studien der Phasen 2 und 3, zum Beispiel mit dem Ziel, den Wirkstoff in einer neuen Darreichungsform oder für eine weitere Indikation auf den Markt zu bringen. Zur Sammlung unerwünschter Arzneimittelwirkungen, die erst nach dem Markteintritt beobachtet werden, sind die Zulassungsbehörden auf die Mitwirkung der Angehörigen der Heilberufe angewiesen. Für entsprechende Meldungen kann von der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder der Website der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft der Berichtsbogen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen nach § 62 AMG heruntergeladen werden. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Brunn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.dieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.